Zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Krieg und Frieden, zwischen Terror und Versöhnung. In einer Welt voller Kontraste und Kontroversen hat sich dieses Jahr 1979 vollendet, von dem die Wohlmeinenden dachten, es hätte ein Jahr des Kindes werden können.
Vielleicht wird man einmal sagen, es sei das Jahr der leidenden Kinder gewesen. In Vietnam, in Kambodscha, in den Waisenhäusern von Kalkutta, in denen eine albanische Nonne der Menschheit hat zeigen können, dass die Menschlichkeit nicht ausgestorben ist.
1979 war das Jahr der Mutter Teresa, die den Friedensnobelpreis erhielt und nun Steuern zahlen soll, statt den Hunger der Kinder von Kalkutta zu stillen.
1979 war das Jahr des Friedens zwischen Israel und Ägypten, nach 30 Jahren Krieg seit der ersten Stunde der israelischen Staatsgründung. 4 Tage vor der feierlichen Zeremonie im Garten des Weißen Hauses in Washington unterstrich Ägyptens Staatspräsident Anwar el-Sadat seine Entschlossenheit.
Immediately after the Knesset approves, I think President Carter will be submitting the invitations. But let me tell you this, invited or not invited, I shall be going to Washington.
Am 26. März 1979 hatten Sadat und Begin sehr viel mehr erreicht, als die Beobachter aus aller Welt noch Wochen vorher zu erwarten wagten. Sadat feierte einen Triumph der Geduld und des guten Willens.
Let me say this, I think we have achieved peace, and thanks to Jimmy.
Aber die Väter dieses Friedens wollten mehr. Im September, 6 Monate nach dem Friedensschluss von Washington, warb Moshe Dayan, damals noch Außenminister seines Landes, vor den Vereinten Nationen:
Let the government of Jordan, Syria and Lebanon and the representatives of the Palestinian Arabs residing in Judea, Samaria and Gaza join the negotiation in order to achieve the noble goal of a real and durable comprehensive peace in our area.
Aber das Palästina-Problem blieb ungelöst. Zedi Labib Terzi, PLO-Vertreter bei den Vereinten Nationen, klagte am 6. Juli:
Since that Camp David Accord was adopted, we have noticed the escalation, the intensification of Israeli occupation of Palestinian territory, of establishing more and more illegal settlements, of driving our people out by force from their homes, of imposing curfews, of even imposing curfews in refugee camps, and prohibiting the water from getting to those camps.
Und als Andrew Young, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kontakte zur PLO eingestand, konnte ihn Jimmy Carter nicht länger halten. Young aber blieb bei seiner Auffassung.
I think by doing what I did, I helped to preserve our ability to communicate with groups of people who are not able to communicate with each other. But who inevitably must learn to communicate with each other if we are going to have some sense, semblance of peace and prosperity in this world in which we live.
Am 21. Oktober trat Moshe Dayan zurück, aus Enttäuschung über die Palästina-Politik der Regierung Begin.
Aber es bleibt das Faktum des ägyptisch-israelischen Friedens. Es bleiben so bedeutsame Ergebnisse zählen Verhandelns wie der Kompromiss am Ende der Rhodesien-Verhandlungen in London. Schon im September berichtete der britische Außenminister Lord Carrington vor den Vereinten Nationen.
Compromise on both sides is essential. We've already secured from the Salisbury parties agreement in principle to British proposals on the Constitution. This was a bold decision by Bishop Muzorewa's delegation. And significant progress on certain points has also been made in discussions with the leaders of the Patriotic Front. All parties must sustain their efforts to continue the momentum of the conference, if the gains so far made are not to be eroded.
Wie sich zum Optimismus in Israel und Rhodesien sogleich neue Zweifel gesellen, so bleibt auch das Bild von der friedlichen Öffnung Chinas nicht frei von Schatten. Da ist zum einen das vorsichtige Vorantasten auf dem Pfad der Freiheit, den Erwin Wickert, deutscher Botschafter in der Volksrepublik China, beschrieben hat.
Die Chinesen haben beschlossen, Tausende, ja sogar Zehntausende ihrer jungen Studenten im Ausland studieren zu lassen und nehmen es in Kauf, dass die Studenten auch mit westlichen Ideen nach China zurückkommen. Das ist also ein Zeichen dafür, dass diese Politik lang angelegt ist und dass sie keine Angst haben, sich mit westlichen Ideen auseinanderzusetzen.
Und da ist die gute Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen, die Bundeskanzler Helmut Schmidt nach der Unterzeichnung eines Abkommens am 24. Oktober geschildert hat.
Für uns Deutsche ist es eine große Genugtuung, mit einem so alten Kulturvolk wie dem chinesischen Volke gute und freundschaftliche Beziehungen zu haben. Wir verfolgen die Bemühungen Chinas um Aufbau und Modernisierung mit großer Sympathie und wünschen der Volksrepublik China dabei vollen Erfolg.
Aber da ist auch die chinesische Strafexpedition in die vietnamesischen Grenzprovinzen, die Phan Lao, Vietnams Botschafter bei den Vereinten Nationen, eine Aggression nannte.
In recent days, a number of Chinese leaders blatantly posed threats of war against the Socialist Republic of Vietnam with very arrogant words. Those are words of menace uttered by the people having an arrogant and bellicose great nation mind.
Professor Klaus Mehnert kommentierte den chinesisch-vietnamesischen Konflikt am 19. Februar.
Es ist ganz klar, dass alle die, die sagten, die Chinesen sind böse und so weiter, nun kommen. Und so haben wir ja immer gesagt, man kann ihnen nicht trauen. Sehr schwierig, vor allen Dingen für Carter. Bei uns entsteht zunächst mal kein akutes Problem. Carter muss ja bestimmte Abkommen durch den Kongress bekommen. Da geht es um Taiwan. Und diejenigen, die sagten, wir dürfen Taiwan nicht preisgeben, werden sagen, da sehen wir es. Wir müssen ganz feste Garantien haben, sonst geht es Taiwan übermorgen so, wie es also gestern Vietnam gegangen ist. Ich verstehe durchaus, dass die Chinesen aus einem Gefühl eingekreist zu werden, eine starke russische Position entsteht da in Südostasien, dass sie sich dagegen wehren wollten. Aber der Preis, den sie dafür zahlen, ist ungeheuer. Sie wollen 4 Modernisierungen. Diese 4 Modernisierungen sind im Grunde 4 Westernisierungen. Sie wollen die Hilfe Amerikas und der ganzen Welt. Sie wollen also einen guten Eindruck machen. Wir sind vernünftige Leute. Und diesen Eindruck hat ja auch Teng gemacht. Das war ja großartig, wie er das in Amerika gemacht hat. Ich war dort, habe das angesehen. Und davon ist nun sehr viel Porzellan zerschlagen worden.
Bevor das Reich der Mitte an den Grenzen Vietnams seine Muskeln spielen ließ, hatte die Welt den Einfall der Vietnamesen in Kambodscha erleben müssen. Am 18. Januar sagte Prinz Sihanouk vor dem Sicherheitsrat zum Überfall auf sein Land.
We have lost completely our national sovereignty, our national independence and our national territorial integrity. We accuse Vietnam of invading and colonizing Cambodia. Vietnam said, proclaimed vis-à-vis the whole world that it is not true, that we are just slandering Vietnam.
Um bei den Kontrasten zu bleiben, am 18. Juni unterschrieben in der Wiener Hofburg Leonid Brezhnev und Jimmy Carter die Abkommen zur Rüstungsbegrenzung und besiegelten SALT II mit Bruderküssen. Monate später, während der Weihnachtsfeiertage, rollten Sowjetpanzer nach Afghanistan, wo Moskaus Mann an die Macht geputscht worden war. Das Flüchtlingselend im Gefolge der großen Auseinandersetzungen in den Unruheherden des fernen Ostens gehört gleichermaßen ins zwiespältige Bild dieses letzten der 70er Jahre. Aber es gehört zugleich wieder hinzu die weltweite Welle der Hilfsbereitschaft, die Mobilisierung der humanen Kräfte, die sich mit großer Tatkraft daran gemacht haben, die Not zu lindern.
Ägypten und Israel aber, Chinas Konflikt mit Vietnam und das Ende blutiger Diktaturen in Afrika und Südamerika traten in den Hintergrund angesichts eines Themas, das die Welt vom ersten bis zum letzten Tage dieses Jahres 1979 in Atem gehalten hat. Irans revolutionärer, turbulenter, chaotischer Weg vom diktatorisch regierten Kaiserreich des Reza Pahlavi zur iranischen Republik des Ayatollah Khomeini.
Am 16. Januar verließ der Schah das Land, mit perfekter Inszenierung, mit dem Soldaten, der ihm zum Abschied die Füße küsst, mit großem Gefolge.
Zurück blieb die Regierung des Dr. Shapur Bakhtiar, der zu diesem Zeitpunkt noch an eine geordnete Entwicklung mit Khomeini als religiösem Führer geglaubt haben mag.
Ayatollah Khomeini ist eine sehr große Persönlichkeit, religiös, respektiert von den Iranern, aber es ist nicht eine politische Persönlichkeit.
Zwei Wochen später, am 1. Februar, landete Khomeini in Teheran, von riesigen Menschenmassen mit frenetischem Beifall begrüßt. Am 2. Februar trat Bachtiar noch einmal für jene demokratischen Grundsätze ein, für die er unter dem Schah-Regime verfolgt worden war.
Mais il y a des principes sur lesquels je suis intransigeant. Que je sois Premier ministre, que je sois le balayeur de la rue, je suis pour la démocratie. Je ne suis pas pour la populace, je suis pour le peuple.
Nur drei Tage danach, am 5. Februar, war Mehdi Bazargan neuer Regierungschef der Islamischen Republik. Noch am gleichen Tage, als Khomeini von Paris nach Teheran flog, hatte Jimmy Carter bekundet:
We do not have any intention of interfering in the affairs of Iran, the internal affairs of their government, and we don't want any other country to do it either.
Die Revolution der schiitischen Geistlichkeit begann ihren Lauf zu nehmen. In Köln kommentierte Professor Abdul Yarad Fallah Touri, ein iranischer Religionswissenschaftler.
Eigentlich ist der Kampf Khomeini nicht für seine Person selbst. Ich würde sogar sagen, wenn eines Tages sich herausstellt, dass Khomeini die ganze Kämpfe für sich selbst geführt hatte, dann ist er auch unterdurch.
In Bonn gab Sadrek Sadrier, der Botschafter des Iran, optimistisch stimmende Erklärungen ab.
Ja, der Wiederaufbau der iranischen Wirtschaft ist eines der wichtigsten Ziele der Revolution. Wir werden auf diesem Wege die Zusammenarbeit der befreundeten Länder, besonders der Bundesrepublik Deutschland, brauchen. Die Führer der Revolution werden nach dem Willen des Volkes alle in der Vergangenheit abgeschlossenen Verträge überprüfen und diejenigen, die mit den nationalen Interessen übereinstimmen, bestätigen.
Deutschen Staatsbürgern im Iran aber erschien die Entwicklung in einem völlig anderen Licht. Am 20. Februar erklärte einer der Zurückgekehrten auf dem Frankfurter Flughafen:
Es ist inzwischen wohl das Risiko nicht mehr zu vertreten, Leute dort noch zu behalten. Sobald es irgendwie möglich ist, die Leute abzuziehen, sollte man es tun. Und es ist wohl abzusehen, dass irgendwann demnächst nochmal größere Auseinandersetzungen erfolgen werden zwischen den Einzelnen. Rivalisierenden Gruppen, Kommunisten und einzelnen Separatisten und so weiter.
Unterdessen hielten die neuen Herren blutige Abrechnung mit den Gefolgsleuten des Reza Pahlavi. Regierungssprecher Armin Grünewald bekundete vor der Presse in Bonn:
Also die Schnelligkeit der Verfahren, die dort laufen, und die Rücksichtslosigkeit, mit der sie zu Ende gebracht werden und mit der die Todesstrafen vollstreckt werden, ist ja wirklich erschreckend. Und das Kabinett hat mich beauftragt, heute in der Pressekonferenz unsere Betroffenheit darüber zum Ausdruck zu bringen, über diese Todesurteile gegen Angehörige und Mitarbeiter des früheren Regimes und vor allem deren rasche Vollstreckung.
Im Laufe des Sommers wurde der Welt das Drama der Kurden bewusst. Und aus Paris meldete sich nun wieder Shapur Bakhtiar zu Wort, der Mann, der spurlos verschwunden war, als Khomeini kam.
Mais en ce qui concerne la chute de Khomeini, c'est la force même des choses qui me le dicte. Étant donné que l'économie du pays est en pleine stagnation, étant donné que l'agitation populaire, loin de se calmer, s'accentue tous les jours, étant donné que le mécontentement populaire, le peuple qui rêvait d'une démocratie, de la justice et de la paix, trouve en face de lui la dictature et... Tenez-vous bien une corruption qui va très rapidement faire des progrès considérables. Je pense, le peuple ne supportera pas plus de quelques mois, je dis 5-6 mois, cette dictature nouvelle.
Khomeini hat dem Volk andere, neue, erregende Themen gegeben. Er hat dem Hass der Iraner ein neues Ziel gesetzt, ein neues Feindbild vor Augen gestellt.
Die Folgen wurden am 4. November sichtbar. Radio Teheran meldete die Besetzung der amerikanischen Botschaft.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Hörer, Sie hören die Nachrichten. Das Zentrum für amerikanische Geheimtätigkeiten, die Basis, aus der Personen wie Helms und Sullivan operierten, kurz die Botschaft der USA in Teheran, ist gestern von iranischen Studenten, die den Weg Imam Khomeinis gehen, besetzt worden. Imam Khomeini hatte bereits darauf hingewiesen, wozu brauchen wir die Beziehungen zu den USA? Diese Beziehungen sind ähnlich wie die zwischen Lamm und Wolf. Die Lösung dieser Beziehungen braucht revolutionäres Vorgehen. Das Hauptziel des iranischen Volkes bei seiner großen Revolution bestand darin, die Ketten der Abhängigkeit zu Imperialisten, allem voran zu den USA, zu zerreißen. Der erste Schritt zu diesem Zweck war der Sturz des Schahs, dem Vertreter des Imperialismus. Dies ist dem iranischen Volke dank der Geschlossenheit aller Volksgruppen und einer zielbewussten Führung gelungen. Und nun sind die USA dran.
Zwei Tage nach der Geiselnahme in der Botschaft rechtfertigte Khomeini selbst das Vorgehen seiner fanatisierten Anhänger.
Nach meiner Meinung sind nur die Vereinigten Staaten schuld an der augenblicklichen Situation. Die islamischen Völker und unser islamisches Volk machen keine Unterschiede zwischen Völkern. Sie sind für Gerechtigkeit und nicht für Ungerechtigkeit. Aber die USA wollen, dass die Ruhe im Iran nicht wiederhergestellt wird. Sie gewähren dem Mann und seiner Familie Schutz, der 50 Jahre lang das Land verraten, Verbrechen begangen und unsere Jugend auf den Straßen niedergemetzelt hat. Er hat unsere religiösen Führer und unsere Intellektuellen in die Kerker und Gefängnisse geworfen. Er hat sie verbannt und verfolgt. Unser ganzes Volk hasst ihn. Die USA gewähren diesem Mann und seiner Familie Schutz. Und wenn unsere Jugend in den Staaten gegen ihn protestiert, wird sie von den Behörden grob behandelt. Die Ursache für die Besetzung der amerikanischen Botschaft ist die Haltung der USA gegenüber dem Schah. Das Volk hat in der Botschaft Pläne gefunden, die zeigen, dass die amerikanische Botschaft überall dort, wo Unruhe herrscht, ihre Finger im Spiel hat.
Die Welt ahnte nicht, dass sie am Beginn eines Geiseldramas ohne Beispiel stand. Mehdi Bazargan, der machtlose Ministerpräsident des Ayatollah von Qom, trat zurück. Dr. Hoshang Nahavandi, ehemals Rektor der Universität Teheran und Minister des Schah-Regimes, kommentierte seinen Rücktritt.
L'Iran est actuellement, on peut dire, gouverné que par Khomeini, mais enfin, Khomeini, je crois qu'il ne dispose pas non plus lui-même de beaucoup d'autorité, c'est surtout l'anarchie, le chaos total.
Mag sein, dass Dr. Nahavandi recht hat, dass es sich um Anarchie und Chaos handelt. Aber die islamische Revolution droht, zum Exportartikel zu werden. Iranische Freiwillige werden in Ausbildungslagern für ausländische Guerillatätigkeiten ausgebildet. Und am 20. November geschah im Reich der Saudis, im zentralen Heiligtum des Islam, der bis dahin unvorstellbare Frevel. Fanatiker stürmten die große Moschee von Mekka, verschanzten sich mit Geiseln in den Gewölben. Bis zum 7. Dezember dauerte es, bevor der Muezzin sein Freitagsgebet wieder von den Minaretten der Al-Haram-Moschee rufen konnte.
Auf den Tag genau 11 Monate nach seiner Abreise aus Teheran erreichte der ehemalige Schah die vorerst letzte Station seiner Reise, Panama. Den Reportern sagte er bei der Ankunft:
Father Shahbanu and I are very happy to have been received in such a hospitable way.
Das Ende der Herrschaft des Reza Pahlavi mag wie ein Fanal gewirkt haben. In Afrika verloren Gewaltherrscher wie Idi Amin und Kaiser Bokassa ihre Macht. In Südamerika beendeten revolutionäre Bewegungen die Diktaturen der Somoza und Romero. Der Machtwechsel im Iran aber war für die Industrienationen des Westens weit mehr als nur der Abschied von einer Epoche scheinbarer politischer Stabilität am Persischen Golf. Zugleich mit den Wirren der Revolution sank die iranische Ölproduktion. Mehr als jemals zuvor wurde Öl zur politischen Waffe. Die Initialzündung für eine neue Ölkrise war gegeben.
Die Nationen wurden sich ihrer neuen Lage bald bewusst. Dr. Ulf Lanske, Direktor der Internationalen Energieagentur in Paris, analysierte am 1. März die Lage.
Der Markt wird eng bleiben. Und wir werden gar nicht umhin können, die gesamte westliche Welt, als über ein sparsames Verbrauchsverhalten die Nachfrage einzuschränken. Wir müssen natürlich im Sommer dafür sorgen, dass entsprechend weniger verbraucht wird, sodass die Vorräte bis zum Ende des nächsten Winters wieder aufgebaut werden können. Es ist also keineswegs so, dass das Problem mit der Wiederaufnahme der Produktion im Iran vorbei wäre.
Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff stoppte Ende März den Versand von Benzingutscheinen, um neue Unruhe zu vermeiden. Aber er plädierte mit Nachdruck für jene Energieeinsparungen, zu denen sich die Industrieländer verpflichteten.
Ohne Zweifel heißt das volkswirtschaftliche Gebot der Stunde, Energie und vor allem Öl rationeller und sparsamer zu verwenden. Die Frage bleibt, wie die Umsetzung dieses Gebotes auf den Einzelnen wirkungsvoll zu erreichen ist. Durch eine Flut von Gesetzen, die hier eine Beschränkung, dort eine Auflage diktieren, oder indem individuelles Interesse in freiwilliger Selbstbeschränkung mit der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit zur Deckung gebracht wird. Ich bin überzeugt, dass dies der Weg ist, den wir mit aller Konsequenz einschlagen müssen.
Die Ölkrise führte zur umfassenden Energiediskussion. Das Thema Kernenergie bekam eine neue Dimension, trotz Harrisburg, trotz der Erfolge der Grünen.
Vor der Europäischen Atomkonferenz am 7. Mai in Hamburg äußerte sich Bundeskanzler Helmut Schmidt eindeutig.
In der Überzeugung, dass die nukleare Energie als Option erhalten bleiben muss, im Jahre 78 wurden in 34 Staaten der Welt rund 200 Kernkraftwerke betrieben, einer Leistung von 110.000 Megawatt. Weitere rund 350 Kernkraftwerke waren im letzten Jahr im Bau oder sie waren in Auftrag gegeben. Dies alles macht deutlich, dass kein Industrieland, weder im Westen noch im Osten, es sich für die nächsten Jahrzehnte leisten kann, auch unser Land nicht, einen zusätzlichen Energieträger, der auch nur einige Bedeutung hat, von der Nutzung auszuschließen.
Erhard Eppler freilich, der SPD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, gibt der Kernenergiediskussion eine andere Wendung.
Was an zusätzlichem Bedarf entstehen kann, ist beim gegenwärtigen Überhang an Kapazitäten ohne Schwierigkeit mit Kohle zu decken auf Jahre hinaus. Und die Entsorgung ist heute noch ein bisschen ungeklärter, als sie 1977 war. Und von daher sind wir der Meinung, dass in Fortsetzung dessen, was wir schon beschlossen haben, für die nächsten Jahre keine neuen Baugenehmigungen erteilt werden können.
Das Energiethema bleibt auf der Tagesordnung. Dafür sorgen die kontroversen Ansichten der Politiker, dafür sorgen die Differenzen der OPEC-Staaten untereinander, dafür sorgt der Iran, der sein Öl ganz unverhohlen zum Mittel der Politik erklärt hat. Der Ayatollah Mohammed Beheshti, Sekretär des Revolutionsrates und Leiter der Organisation Heiliger Krieg für den Wiederaufbau im Iran, hat das mit sanfter Stimme gesagt.
Man darf nicht seinen Einschatz nur in einem Tag verschenken, ja. Wir möchten jede Schade anderer Völker auch zu vermeiden. Aber dazu muss zwischen uns und diesen Völkern auch eine freundliche und gerechte Zusammenarbeit sein.